Willkommen zu einer neuen Folge.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute sprechen wir über vielerlei Dinge, aber allen voran mit Udo Schlömer. Und spannend ist, der war mal, kann man sagen, Deutschlandchef von Lehman Brothers.
Ja, sozusagen Geschäftsführer, ja, der deutschen Abteilung. Und hat einige coole Geschichten gemacht. Da lasst euch lieber überraschen im Podcast, was er da so mit Lehman Brothers gemacht hat. Aber das ist eigentlich nicht das Hauptthema.
Nee, das Hauptthema ist ein bisschen Standort Deutschland. Wie bekommen wir den Erfinder- und Innovationsgeist zurück? Warum investieren Mittelständler eigentlich relativ wenig aus seiner Sicht in neue Ideen? Und was braucht es, um erfolgreich zu sein?
Ja, und Udo erzählt auch einiges über die Zeit, die Woke-Zeit sozusagen, also wo mehr über Work-Life-Balance, wie er sagt, gesprochen wird, als über Unternehmertum und einfach mal machen. Da seid auch mal gespannt drauf, was er dazu sagen hat.
Ja, er selbst ist Investor und in Berlin unterwegs, vor allem mit der Factory Berlin, wo sie ja ein Hotspot für Startups und Innovationen. Und damit will er die deutsche Wirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Ein kühnes, mutiges Unterfangen und mal schauen, ob er Erfolg haben wird.
Ja, lasst euch überraschen. Ein munteres Gespräch. Hört rein und bleibt uns gewogen.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Was war dein erstes Handy?
Das erste Handy war ein Nokia, überraschenderweise, wie alle in meiner Altersgruppe. Ich glaube 3210, also so ein ganz schlichtes, einfaches, aber hat funktioniert.
Welche App ist bei dir am häufigsten im Gebrauch?
Am häufigsten würde ich sagen WhatsApp oder Outlook. Wird sich nicht viel schenken.
Und welche technologische Superkraft hättest du gerne, wenn es denn sowas gäbe?
Zu erkennen, ob Software tatsächlich in der Art und Weise, wie sie präsentiert wird, funktioniert und die Aufgaben erfüllt, die versprochen werden. Ich glaube, es gibt nichts Größeres wie falsche Versprechen in der Softwareentwicklung.
Ja. Und wer ist für sich so aktuell der größte, wichtigste technologische Vordenker oder Denkerin?
Boah, da gibt es tatsächlich einige. Also ich glaube, der größte, das ist natürlich non-existent im Moment, war tatsächlich für mich Tesla. Und technisch größte Vordenker im Moment, wenn du es rein auf die Technik beziehst, dann ist es wahrscheinlich Sam Altman.
Und woran denkst du als erstes beim Wort Digitalisierung?
Ich denke tatsächlich immer noch an mobile Endgeräte, die im Moment die Digitalisierung entsprechend verbreiten. Also ich würde immer noch als erstes ans Mobilfon denken.
Sehr gut. Und all das sagt Udo Schlömer, der heute bei uns ist. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Du bist aufgewachsen in Stuttgart, hast eine Ausbildung oder dein Background ist so im Versicherungs- und Finanzbereich, hast aber dann auch deinen Weg ins Unternehmertum gefunden, Anfang der 90er mit einer Beratungsfirma für Vermögensverwaltung am Start gewesen, dann Einstieg ins Immobiliengeschäft, zum Beispiel mit der Firma S&P Real Estate. Und dann bist du in Berlin gewesen und warst da als Geschäftsführer für Lehman Brothers Deutschland unterwegs und hast da auch in Berlin ein größeres Berliner Immobilienportfolio aufgebaut. Du bist Business Angel und Geldgeber in der Berliner Startup-Szene gewesen, machst Investments zum Beispiel in 6 Wunderkinder, da war ein Startup, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, und hast vor allem 2011 die Factory Berlin gegründet mit anderen und bist auch noch Founder, Investor, Netzwerker und so weiter und so fort. Passt das so ungefähr bei dem langen Lebenslauf?
Das passt hervorragend, ja. Stimmt auch alles.
Ja, Gott sei Dank. Immer Schweißperlen hier, wenn man falsch recherchiert hat.
Live-Fact-Checking nennt man das.
Ja, aber die Geisterstory.
Ist heutzutage wichtig.
Die Geisterstory fand ich aber eigentlich deine Story mit Lehman. Du hast ja, wenn ich das richtig sehe, eine Firma an Lehman verkauft, zum Teil, also großen Teilen, und hast dir ein Rückkaufsrecht für 1 Euro. Wenn einer von beiden pleite geht, dass jetzt gerade Lehman pleite geht, Hättest du auch nicht erwartet, oder? Und dann hast du die Firma für 1 Euro wieder zurückgekauft. Das muss ja ein ordentlicher Gewinn gewesen sein am Ende des Tages, oder?
Naja, das war erstmal so, dass ein großer Teil des Kaufpreises nicht floss. Also ich hätte die Frage, was definiert man als Gewinn? Aber durch den Rückkauf, sage ich mal, haben wir uns wirtschaftlich langfristig nicht verschlechtert, mussten aber relativ lange und viel dafür kämpfen. Wobei ich das Wort so eigentlich nicht mag, aber es ist tatsächlich so, dass der Deal unterm Strich ein extrem guter Deal war und auch natürlich hat keiner mit einem Konkurs oder Insolvenz von Lehman gerechnet. Also ich hätte damals zumindest mein gesamtes Vermögen durchaus verwettet, dass jemand wie Lehman nicht pleite geht. Was aber natürlich auch mein Leben verändert hat, weil wenn heute jemand zu mir sagt, du vertrau mir, das wird schon wirtschaftlich bei uns alles gut gehen und uns gibt schon 50 Jahre, dann hilft es auch nicht mehr. Ja, also man wird natürlich wirtschaftlich gesehen gegenüber Schuldnern etwas vorsichtiger.
Das ist ja eine super spannende Zeit. Wie hast du das denn insgesamt dann erlebt, wenn du so nah dran warst?
Naja, also man ist gar nicht so viel näher dran, wie die Medien berichten, weil natürlich die Insolvenzverwalter und auch Juristen von Lehman damals sofort alles abgeschirmt haben. Also man hat fast mehr Informationen aus den Medien, die irgendwie bessere Quellen haben wie man selber als Betroffener. Ne? Und man darf ja auch nicht erwarten, wenn man Forderungen gegen eine Gesellschaft hat, dass man dann, sage ich mal, zuerst mit wahren Fakten ausgestattet wird. Aber wie gesagt, durch das wir die Gesellschaften tatsächlich wieder übernommen haben und auch Forderungen gekauft haben damals von Lehman, hatten wir schon einen ganz guten Einblick, zumindest in unseren Umfang. Und wenn ich das heute rückblickend betrachte, glaube ich auch immer noch, dass Lehman hätte nicht pleite gehen müssen. Es waren ja doch sehr viel Assets am Schluss da und sehr viel Vermögenswerte und eine ganz gute Quote. Und wenn dann viele mitreden, dann wird es ja auch nicht besser. Ne? Wenn sage ich mal, die Leute, die im Lead waren, rausgenommen werden, heißt ja nicht, dass jemand von außen reinkommt, das immer gleich besser macht. Ich glaube, es war damals so ein Rettungsanker der Regierung, um zu sagen, wir müssen jetzt mal hier wirtschaftlich aufräumen. Und ich glaube, wenn man gewusst hätte, was es weltweit für Auswirkungen hat, dann hätte man es auch nicht gemacht.
Ja, jetzt bist du vor Factory-Gründung ja eher so als Business Angel, ne? Hast selbst investiert, Geld, ja. Vor allen Dingen auch in Tech-Unternehmen. Warum gerade Tech? Du hättest ja auch was anderes machen können, Food oder Finanzbranche, so ganz speziell, ohne jetzt groß den Wert auf Tech zu legen, aber.
Ja, also das ist natürlich spannend. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück, jeder findet diese Lehman-Geschichte so spannend und ich kann jetzt auch immer gut verstehen, dass man es als Einstieg nimmt. Was ich viel spannender finde, ist, dass nachdem ich 2006 an Lehman verkauft habe, im Jahr 2007 in Deutschland eine Start-up-Szene entstanden ist und extrem viele junge Leute mit extrem viel guten Ideen rumgerannt sind. Wenn man das jetzt mal generationsübergreifend betrachtet, ich, der zur, wie man seit neuestem sagt, Boomer-Generation gehöre, wir haben ja unsere Unternehmen alle normalerweise recht konservativ aufgebaut. Das heißt, man hat geguckt, dass man jeden Monat mehr reinbekommt, wie man ausgibt, sodass man langsam wirtschaftlichen Unternehmen aufbauen kann. Und 2007 ist aus dem Silicon Valley, sprich aus Amerika, so ein bisschen die Philosophie rübergeschwappt. Lass dir doch von vornherein Geschwindigkeit finanzieren, hol Geld in dein Unternehmen mit einer guten Idee und skalier anschließend mit dem Investorengeld, um quasi im Digitalisierungsbereich First Mover zu sein. Weil es galt ja damals 2007, 2008 schon im Internet die Aussage, der Zweite ist der erste Verlierer. Ja, weil man hat immer die Winner-Takes-It-All-Strategie vorangestellt. Und was mich fasziniert hat als totalen analogen Mensch, dass da 18-, 19-jährige Leute vor mir saßen und sagen, guck mal, Udo, du hattest eine Zielgruppe von 200 Leuten, wir haben eine Zielgruppe von 8 Milliarden. Es war ja immer in den Pitches die komplette Masse der Menschheit war die Zielgruppe. Dass die alle noch über kein Internet verfügt haben, das hat mir ja mal gänzlich als Fakt außen vor gelassen. Aber mich hat es einfach fasziniert, dass junge Menschen Ideen haben und ich das Gefühl hatte, die können die viel schneller skalieren und viel schneller hochziehen wie wir. Und ich habe natürlich schon verstanden, dass wenn man in einer bestimmten Branche es schafft, sage ich mal, ein Brand zu installieren und digital zu skalieren, dass man viel höhere Chancen hat, ein wertvolles Unternehmen aufzubauen, wie wir im analogen Bereich. Und das hat mich an der Digitalisierung, das hat mich an den jungen Leuten fasziniert. Und wir sind auch damals, und das ist ganz wichtig, gar nicht Business Angel geworden, um jetzt zu sagen, wow, wir profitieren wirtschaftlich an der ganzen Sache, weil es wäre gelogen, heute zu sagen, wir hatten auch nur ansatzweise eine Ahnung, wie schnell solche Unternehmen wachsen können. Das war alles Vermutung, das war alles Theorie. Was uns viel mehr fasziniert hat, war, dass es junge Leute gab, die den Spieß umgedreht haben, die viel euphorischer waren, wie die etablierten Unternehmen, die viel motivierter waren, die viel lauter waren, viel schneller waren. Und die keine großen komplizierten Prozesse hatten. Und ich glaube, es war einfach spannend zu investieren und zu sehen, wer bekommt Recht und was ist möglich. Das war die deutlich größere Herausforderung und deutlich größere Spaß für uns.
Aber siehst du da Parallelen zu heute, zu allem, was im Bereich künstlicher Intelligenz gerade entsteht?
Ich sehe wieder Parallelen zu heute. Also ich muss fairerweise sagen, ich fand so 2007 bis 2014 fand ich so das absolute brillante, perfekte Zeitfenster, wo junge Leute so dieses Work Hard und ja, also ich sag mal, man war bereit, extrem hart zu arbeiten und man war auch bereit, extrem hart zu feiern und es ist alles ineinander übergeflossen und man hatte sogar das Thema, sind jetzt beim Arbeiten, sind die beim Feiern, machen die Community, ist das Teil des Ganzen, die waren 24/7 irgendwie mit ihrer Idee beschäftigt und ich fand schon, dass es zwischendrin so ab 2015, 2016 eine Generation gab, die geglaubt hat, mit viel weniger Aufwand genauso erfolgreich sein zu können. Also wir hatten ja das Riesenthema Work-Life-Balance. Ich habe da ein Riesenverständnis aus Sicht der einzelnen Menschen, dass man sagt, eigentlich will ich weniger tun und mehr Lebensqualität. Auf der anderen Seite glaube ich nach wie vor, dass man als Unternehmer speziell in den ersten Jahren vielleicht insofern auf Freizeit verzichten muss, dass man die Lebensqualität empfindet, indem man etwas mehr arbeitet, weil man etwas macht, was man genial findet und etwas macht und was man glaubt. Und ich glaube, 2007 bis 2014, 2015, 2016 vielleicht, ich kann es nicht genau von den Jahren definieren, waren die Leute passion-driven, dann waren sie eigentlich danach etwas mehr dabei, Projekte zu machen, von denen sie geglaubt haben, die sind erfolgreich, aber sie waren immer so passion-driven. Also man hat eher so Geschäftsmodelle die letzten 6-7 Jahre versucht zu etablieren, die wirtschaftlich aussichtsreich waren und gar nicht mehr so aus tiefster Überzeugung. Also man ist nicht immer Tennis spielen gegangen, um Tennis zu spielen, sondern man ist Tennis spielen gegangen, weil man geglaubt hat, dass das gerade der next hot shit ist. Und um deine Frage zu beantworten, was ich heute für Parallelen sehe, ich sehe wieder extrem hungrige Leute. Wenn man heute mit den jungen Leuten über KI und über künstliche Intelligenz spricht, sind es wieder die Leute, die mit der Matratze ins Büro kommen und sagen, shit happened, wir haben eine geile Idee und die muss jetzt in kurzer Zeit skaliert werden und die muss jetzt auf die Straße gebracht werden und dafür schlafen wir auch wieder im Büro. Das ist ein extremer Change. Also ich sehe tatsächlich jetzt wieder diese hungrigen jungen Leute, die ich, sag ich mal, 2007, 2008, 2009 gesehen habe und zwischendrin, sage ich mal, nicht gesehen habe. Und ich glaube, dass die jetzige Generation erkannt hat, dass man mit künstlicher Intelligenz in ganz kurzer Zeit Ideen viel schneller und viel erfolgreicher umsetzen kann. Da sehe ich die Parallele. Mhm. Also wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten, um Prozesse extrem abzukürzen. Und die hatten wir halt vor 15 Jahren nicht. Es war halt noch, sag mal, wenn man ein einfaches Thema nimmt, wenn du heute eine gute Idee hast und du bist kreativ, und das ist immer die Voraussetzung, und das, glaube ich, vergessen wir alle, wenn wir über künstliche Intelligenz reden. Du brauchst diese menschliche Intelligenz, du brauchst diesen menschlichen Willen, du brauchst diese menschliche Erfahrung, um zu sagen, ich weiß, wo ich hin will. Und KI ist eigentlich der Beschleuniger. Und ich glaube, das wird im Moment, glaubt man, KI löst alle Probleme auf der Welt. Das ist natürlich Blödsinn. KI ist ein Instrument. Ja. Und ich glaube, mit diesem Instrument kann man sehr schnell sein. Und es ist aber auch genauso die Gefahr, wenn man im Moment nicht sehr schnell ist mit der Umsetzung seiner Idee, dann ist man auch wieder raus. Mhm. Und ich glaube, das ist die größte Gefahr. Wer jetzt nicht schnell ist und wer jetzt nicht fleißig ist, der ist vielleicht in 2 Jahren zu spät dran.
Über das Thema KI gleich nochmal, lass uns merken, vor allen Dingen in Bezug auf deine vorhergehende Frage Software und Sicherheit, da können wir gleich nochmal über die Gefahren reden. Aber was mir so eingefallen ist, wir hatten mal vor Jahren hier sozusagen quasi den Airbnb-Chef von Deutschland und der genau das erzählte, was du sagst, dass wer in der digitalen Welt nicht der erste und der schnellste Größte ist, der hat verloren. Und genau das war der erzählte halt auch damals, war er mit seinem Airbnb Deutschland ungefähr ähnlich größenordnungsmäßig unterwegs wie Airbnb USA. Aber Airbnb USA hat dann die 100 Millionen Finanzierung bekommen und er nicht. Mhm. Da ist doch das typische Problem für die deutschen Startups. Irgendwann ist die Grenze erreicht, entweder musst du dann gucken, dass du in die USA gehst oder du stirbst hier den Heldentod. Oder? Mal ganz kurz überschrieben.
Ja, also ich sag mal, in der Vergangenheit würde ich dir recht geben. Ich glaube schon, Andreas, dass wir die letzten 15 Jahre immer zu wenig Geld in Deutschland hatten, um das Thema richtig zu spielen. Also klar, wenn du heute eine Idee in Deutschland umsetzt und du setzt eine Idee in Amerika um, dann haben wir in der Regel immer deswegen verloren, weil Amerika in der Lage war, mehr Geld aufzutreiben. Und die haben halt nun mal eine andere Investmentkultur. So, ich glaube, jetzt ist es halt so, also auch wenn es jetzt sehr detailliert ist, die Antwort auf das, wenn du ein Produkt baust, hast du bisher gesagt, hey, ich habe eine Idee, dann hast du einen Pitch gebaut, dann hast du 3 Monate geraced für eine Angel-Runde, dann bist du zu so Typen wie mir gerannt, dann hast du gesagt, komm, ich habe eine Idee und so wahnsinnige Leute wie ich haben einfach mal auf Rot gesetzt. So. Mhm. Und dann hattest du vielleicht 9 Monate später ein Produkt und jetzt musstest du das Produkt ja auch noch in den Markt bringen. Das heißt, dann kam ja erst der Proof of Concept, da brauchst du dann schon eine Seed-Finanzierung. Ich glaube, dann waren die Amis auch nicht besser. Mhm. Wenn das Produkt aber erfolgreich war, und du sagst, und jetzt wollen wir Marktführer werden und jetzt müssen wir richtig reinhauen ins Marketing, jetzt müssen wir richtig skalieren, dann hast du so viel Geld gebraucht, was in Deutschland oft an Grenzen gestoßen ist. Da gebe ich dir recht. Mhm. Ich glaube, den ganzen Prozess, den ich aber gerade beschrieben habe, den verkürzen wir gerade auf eine Woche. Also ich glaube ehrlich, wenn heute ein 17- oder 18-Jähriger eine Idee hat, der hat in der Woche halt ein Produkt durch künstliche Intelligenz. Ne? Nochmal, Voraussetzung ist immer die menschliche Intelligenz und die vor allem die Kreativität. Und dann hat er im Prinzip ein Proof of Concept in 1-2 Wochen. Und jetzt ist die Frage, wie viel Geld braucht er zum Skalieren? So, da werden wir nach wie vor immer gegen die Amerikaner verlieren, weil wir Deutschen einfach nicht diese Investmentkultur haben. Aber die Chance, dass heute ein Produkt sehr schnell skaliert, ohne dass es maximal wirtschaftlich hunderte von Millionen an Risikokapital braucht, die ist jetzt viel größer. Also das heißt, wir können schon bis zum Markteintritt ganz gut mit den internationalen Märkten mithalten. Und natürlich besteht immer noch das Risiko, wenn das Produkt sehr gut läuft, dass ein Ami mit sehr viel Geld droht und das Produkt dann wieder nach Amerika abwandert. Mhm. Aber da können wir vielleicht nachher auch mal detaillierter drüber sprechen. Da gibt es ja auch Lösungen. Es gibt ja auch zum Beispiel Lösungen, wenn mal die größte tragfähige Wirtschaftskraft in Deutschland, nämlich der Mittelstand, der vom Unternehmertum geprägt ist, versteht, welche Möglichkeiten und welche Potenziale da drin stecken, sage ich mal, statt in andere Projekte, die weniger Erfolgsaussichten haben, wieder mal mehr in den Start-up-Tech-Bereich nachdenkt. Und ja, sage ich auch gleich an der Stelle, auch da werden 7 von 10 Unternehmen scheitern. Aber die 3, die überleben, die sind halt so groß vom Potenzial, dass ich nur jedem Mittelstand empfehlen kann, sich stärker an die Startup-Tech-Szene der zu nähern. Ja.
Aber also, das ist ja ein spannender Punkt, den du jetzt sagst. Da können wir ja auch kurz bleiben, weil ich meine, wir sehen ja gerade in Deutschland speziell, dass in der alten Industrie oder nenne ich es jetzt mal, oder in der traditionelleren Industrie, was so den Wohlstand mal aufgebaut hat, gerade mehr Jobabbau zu verzeichnen ist. Wir bezweifeln die Wettbewerbsfähigkeit der Autoindustrie, kann man jetzt drüber streiten, ob das so ist, aber ist jetzt erstmal so, dass das angezweifelt wird, dass die Chinesen am Vormarsch sind, die sind auch beim Maschinenbau, werden die immer besser. Also alles, was so uns ausgemacht hat, dann wäre es ja jetzt erst recht der Zeitpunkt zu sagen, man schaut sich um und guckt. Aber das passiert dann nicht.
Ja, also es ist immer eine Frage der Mentalität. Guck mal, der Deutsche ist ja erstmal eher derjenige, der Risiken bewertet als Chancen. Das liegt nun mal in unserer Mentalität. Ich sage immer, ich glaube, dass wir Deutschen extrem gut in der Krise sind und wir sind extrem schlecht, sage ich mal, Wohlstand zu verwalten. Ja, historisch gesehen, und das ist immer die Stelle, wo ich gerne sage, guck mal, wir haben, so hart das ist, nach dem Ersten Weltkrieg Deutschland wieder aufgebaut. Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland wieder aufgebaut. Wir hatten einen Mauerbau und wir hatten einen Mauerfall. Und ich finde, alles haben wir extrem gut hinbekommen. Also ich deswegen, verzeih mir, wenn ich so sage, Krise können wir hervorragend. Sobald es uns aber gut geht, sehen wir viel mehr Risiken als Chancen. Und ob jetzt die Autoindustrie und die Zulieferindustrie weiterhin besteht oder nicht, ich glaube, in dem Moment, wo wir eine ganz klare Entscheidung treffen, sie wird sie überleben. Also halte mich jetzt nicht für einen esoterischen Esel. Aber ich glaube, in dem Moment, wo morgen Porsche, BMW und Mercedes wieder geniale Verbrennerautos bauen und wir nicht als einziges Land der Welt das Klima retten, ja, und dann werden wir auch den Chinesen wieder zeigen, wo die Reise hingeht. Und ich sag mal, ohne dass das gleich wieder jetzt politisch diskutiert wird, ich glaube schon, dass wir eine ganze Menge für unsere Umwelt tun müssen, ob wir so viel fürs Klima tun müssen, dass wir als Einzige versuchen, den Strohhalm aus dem Schwarzen Meer rauszustecken. Da können wir vielleicht an anderer Stelle mal drüber diskutieren. Aber wir müssen uns entscheiden. Wenn wir die Autoindustrie retten wollen, dann müssen die Autohersteller entscheiden und nicht die Politik. Ja, im Moment entscheidet halt die Politik über Wirtschaft. Das verzeih mir, Frau Kirchner, noch nie gut gegangen. Ja, also warum soll es diesmal anders sein? Und deswegen, wir müssen auch unterscheiden, glaube ich, zwischen Industrie und Mittelstand. Und ich glaube, wir haben in den etablierten großen Corporates, in den börsengelisteten Unternehmen. Vielleicht im Moment die große Herausforderung, dass die überwiegend Manager geführt sind. Das heißt, ein Manager hat natürlich immer die Aufgabe, erstmal Risiken stärker zu bewerten wie Chancen. Und deswegen rede ich an der Stelle ja auch über den Mittelstand, weil der in der Regel Inhaber geführt ist. Und ich glaube, wenn wir heute den deutschen inhabergeführten Unternehmen klar machen können, dass in KI eine Riesenchance liegt, dass wir in Form von künstlicher Intelligenz uns Vorteile verschaffen, weil wir halt trotzdem ein Engineering-Land sind. Also das wir nicht vergessen, wir haben die besten Ingenieure der Welt. Und wenn die richtigen Ideen mit Verbindung von künstlicher Intelligenz umsetzen, also ich sage jetzt mal, nehmen wir die Kompetenz und die extreme brillante Erfahrung des Mittelstands und die Geschwindigkeit und die Genialität der nächsten Generation aus der Startup-Tech-Industrie und schaffen es wirklich diesmal, die zu verbinden, was wir letztes Mal in der letzten Welle der Digitalisierung versäumt haben, machen wir in Deutschland keine Sorgen. Ja, wenn wir jetzt die politische Diskussion weglassen.
Ja, ich glaube, die sollten wir weglassen, weil ich glaube, die einen sagen ja auch, der Markt hat längst entschieden, Elektromotor ist die Zukunft, kann man drüber diskutieren, und die anderen, und dass wir das Klima alleine retten, sagt ja, glaube ich, auch keiner.
Aber gut. Ja, wir sind nicht das Einzige. Ich wollte sagen, gerade Norwegen hat 95% Abdeckung mit Elektroautos. Also wir sind nicht die Einzigen.
Ja. Aber lieber Andreas, weißt du, was Norwegen gegenüber im Elektroautobereich für einen extremen Vorteil von Deutschland hat?
Ja, billige Energie, ich weiß.
Nein, nicht nur billige Energie, sie haben Infrastruktur. Bei uns spielt gar keine Rolle, was die Energie kostet, weil du weißt gar nicht, wo du dein Auto laden sollst. Die Diskussion, was es kostet, das kommt ja gar nicht mit unseren wenigen Ladestationen. Also, ich habe doch gar nichts dagegen. Guck mal, ich bin doch nicht derjenige, der das Zünglein an der Waage ist und über Technik und über Klima und über Umwelt entscheidet. Ich bin derjenige, der sagt, ich glaube, im Elektrobereich, ja, und die Stellungnahme traue ich mir durchaus zu, dass da holen wir die Chinesen nicht auf. Also was unkomplizierte Technik ist, was einfache Technik ist, da haben wir, sage ich mal, den Stab weitergegeben an die Chinesen. Deswegen sage ich, Komplexität, Engineering und Verbrennermotor ist eine Chance. Aber wir konzentrieren uns ja auch nur auf die Autobranche. Ich will jetzt nur vermeiden, Frau Andreas, dass es hier so eine deutsche typische Diskussion über bestehende Firmen wird. Vielleicht breche ich hier mal die Lanze und sage, was ist denn, wenn wir nach vorne schauen und sagen, dann müssen wir halt 100 neue Firmen gründen. That's it.
Dann war es
halt mit der Autoindustrie.
Weg mit
sorry.
Den Alten.
Also ja, das würde ich so nicht sagen, ich gönne den Alten trotzdem eine Überlebenschance. Aber wenn ich heute und vielleicht nutze ich die Chance mal in der Stelle, wenn ich heute Autoindustrie wäre, wenn ich heute Stahl- und Metallindustrie wäre, wenn ich die Möglichkeit hätte, noch über wirtschaftliche Ressourcen nachzudenken, würde ich wahrscheinlich einen großen Teil eher in Startup-Techs investieren als in meine eigene Firma, weil es die Zukunftsbranche ist. Und vielleicht hat ja auch jede Firma ein Ablaufdatum wie ein Joghurt. Ja, muss man ja vielleicht auch mal so sagen. Vielleicht... Naja.
Hatte Lehman Brothers ja auch offensichtlich.
Ja, aber wir hatten ja, um auch da mal zurückzublicken, Factory machst du ja auch quasi eine Community und zusammenzubringen von verschiedenen Leuten, Startups und auch Mittelstand. Davon hatten wir mindestens, würde ich schätzen, 20 Leute bei uns schon, oder wenn nicht mehr, fast jeder CEO, den wir hatten aus dem Mittelstand, hat ein eigenes Startup-Programm, von wegen, wo er investiert und junge Unternehmen ranzieht.
Ja.
Das ist doch inzwischen, fand ich jetzt zumindest, angekommen in der deutschen Wirtschaft.
Nein.
Und in Berlin gibt es doch diese Hubs ohne Ende, also, oder?
Ja, aber Andreas, also da bin ich ziemlich klar jetzt, das ist doch totaler Blödsinn. Also wenn ich als Mittelständler, nein, also mal ganz ehrlich, also das soll jetzt hier kein Werbebeitrag für die Factory sein. Guck mal, wie denkt ein junger Mensch? Ein junger Mensch will sich doch, wenn er ein Unternehmen gründet, wenn er eine geile Idee hat, wenn er glaubt, die Welt zu erobern, will er sich doch nicht an einen Mittelständler binden. Er will doch nicht hergehen und sagen, ich gehe zur Firma XY und dann bin ich völlig abhängig von diesem Mittelständler. Du hast zwei Nachteile. Das eine, der Mittelständler versucht sich in dein Produkt einzumischen und sagt, so geht das nicht, du musst erstmal XYZ machen. Der Mittelständler hat überhaupt nicht den Mut zuzugucken, dass das Startup ständig Fehler macht. Ich kenne aber kein Startup, das dadurch erfolgreich wurde, indem es keine Fehler gemacht hat, sondern die erfolgreichsten Startups, die wir begleitet haben, hatten immer den Mut, viele Fehler zu machen, aus den Fehlern zu lernen, zweifelsfrei ihre komplette Produktidee zu ändern, wenn sie festgestellt haben, dass der Markt woanders liegt. Das bringst du keinem Mittelständler bei. Ein Mittelständler, der macht erstmal einen Plan. Ja? Und ein Startup hat erstmal eine Idee. Und die haben gar keinen Plan. Also Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Ein Startup hat keinen Plan. Die haben eine Idee, die haben eine Riesenvision. Aber Plan passt auf den Bierdeckel, ja, weil sie sagen, wird sich schon ergeben. Wenn du jetzt zu früh dich an den Mittelständler bindest, zu früh, ja, dann hast du das Problem, dass der Mittelständler genau versucht, diese Fehler zu vermeiden, die du brauchst, um mit deinem Produkt erfolgreich zu werden. Punkt 1. Punkt 2, ein junger Mensch, Ich nehme jetzt mal Frauke, wenn die heute Morgen hergeht und sagt, ich mache jetzt ein eigenes Unternehmen. Ja, aber dann wirst du doch nicht morgen sagen, ich binde mich sofort an diese eine strategische Firma, sondern du willst eigentlich einen Support haben und Zugang zu mehreren Firmen. Ich rede von einer Plattform, Andreas. Ich rede davon, hunderte von mittelständischen Unternehmen haben die Möglichkeit, in hunderte von einzelnen Startups zu investieren und haben dazwischen einen Profi wie die Factory, der seit 14 Jahren nichts anderes macht, wie in unserem Fall 1500 Unternehmen zu gründen, und vermittelt auch die Sprache zwischen den Leuten und zu sagen, hey, lieber Mittelstand, hier ist vielleicht mal ganz gut, dich rauszuhalten. Hey, und hier, lieber Startup, ist es jetzt nicht die Art, morgens um 4 den Inhaber anzurufen und sagen, hey, Alter, was geht? Man muss da auch die Kommunikation, das sind verschiedene Sprachen, die sprechen. Man muss da vermitteln, man muss die im Zweifel auch voneinander fernhalten, und deswegen glaube ich, dass man investiert, ja, dass man supportet, ja, dass man, wenn das Produkt steht und erfolgreich ist, dann die Kompetenz des Mittelstands nutzt, um ein Rollout zu machen, und die Kundenbasis nutzt und die Fachkompetenz nutzt, wenn das Produkt steht, ja. Aber einer Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Startup in einem durch eine Firma initiierten Hub, die von vornherein vorgibt, was sie erwarten, wo jegliche Innovation tot ist, bevor sie überhaupt die Chance hat, geboren zu werden, halte ich persönlich für einen absoluten Schwachsinn. Und da hört auch der Mittelstand bisher nicht zu. Da bin ich überhaupt nicht deiner Meinung, Andreas, sondern die glauben alle, sie können das allein.
Das ist nicht meine Meinung. Das war das, was in unseren Gesprächen, ob das von Fissmann oder sonst wo, all diese größeren Mittelständler, die solche Sachen gegründet haben, die haben das nicht gemacht, um jetzt ihre Firma, ihr Werk dort zu erneuern, sondern sie hatten einfach zu viel Geld und haben quasi Investments gesucht, um ihr Geld in Startups anzulegen. Ja, und das meistens zumindest in ihren Aussagen entsprechend frei und offen. Also
das. Ja, ich habe mit Max Fissmann da vor Jahren lange drüber gesprochen. Ich halte speziell die Firma Fissmann und den Max für einen der innovativsten und besten Mittelständler Deutschlands. Und trotzdem glaube ich, dass ein junger Mensch in dem Moment, wo er sich sofort an Fissmann bindet, erstmal sich von sich aus eingeschränkter fühlt, wie wenn er, sage ich mal, Zugang zu mehreren Mittelständlern hat. Und das ist das Feedback, was ich aus unserer Community bekomme. Und auch da, Andreas, auch unsere Community hat sich geändert. Also von diesem, wir kuscheln mal miteinander und wir treffen uns im Coworking, wir haben uns alle lieb und wir diskutieren die Qualität des Kaffees. Ja, naja, da waren wir jetzt ein paar Jahre. Also unsere Community, also wenn man jetzt mal nicht nur hier einen Podcast macht, wo der Schlömer den ganzen Tag sagt, was er für ein Riesentyp ist, sondern mal objektiv hergeht, haben wir zwischen 2007 und 2014, 2015, 2016 eine Kurve gehabt wie ein Hockeystick. Und dann sind wir mit einer, sage ich mal, Penetranz fast jedes Jahr 5-10% qualitativ runtergefallen, weil wir dieses Work-Life-Balance-Thema hatten, weil wir mehr über Randthemen diskutiert haben wie über Unternehmertum. Und wir haben letztes Jahr einen radikalen Schnitt gemacht und gesagt, jeder, der die letzten 3 Jahre kein Unternehmen erfolgreich gegründet hat und bei uns nur Kaffee trinken kommt, den schmeißen wir jetzt raus und setzen auf die absoluten Top-Talente. Ja, also bei uns gilt mittlerweile from talent to legend. Wir wollen die Besten der Besten, die supporten wir zu 100%, denen geben wir alle Möglichkeiten, sage ich mal, von KI-gestützter Software bis hin, dass wir ihnen alles abnehmen, was nicht ihr Produkt ist, und versuchen sie dann mit dem Mittelstand zusammenzubringen, wenn der Mittelstand bereit ist, sag ich mal, auch die Startups zu supporten. Und wir reden auch nicht mal von Investment vom Mittelstand, sondern ich rede von gegenseitigem Lernen. Weil Geld, wenn die Idee gut ist, glaube ich, treibt man immer irgendwo auf. Auch auf die Gefahr hin, was wir vorhin hatten, dass das Geld dann nicht aus Deutschland kommt. Aber die Entscheidung kommt nicht von uns, die Entscheidung kommt von den Leuten, die das Geld haben. Die Entscheidung kommt vom Mittelstand, die Entscheidung kommt von den VCs. Investieren sie? Ja oder nein? Oder gucken wir halt weiterhin vom Spielrand zu und haben 80 Millionen Trainer? Das ist nicht meine Entscheidung.
Aber wenn ich jetzt bei euch irgendwie bei der Factory sein möchte, sprich, muss ich dann bestimmte Nachweise erbringen, dass ich schon erfolgreich gegründet habe. Also
Quatsch. Also ich glaube, die meisten, also du musst überhaupt keinen Nachweis bringen, dass du schon erfolgreich gegründet hast, sondern ich glaube, du musst verrückt genug sein zu gründen. Ja? Okay. Ich finde auch, je jünger man ist, umso weniger hat man zu verlieren. Also ich würde heute jedem, der glaubt, dass er eine gute Idee hat, unter 30 Jahren empfehlen, gründen ein Unternehmen, weil du hast ja als junger Mensch viel weniger zu verlieren, ja. Und um bei uns reinzukommen, musst du eine brillante Idee haben. Die muss mittlerweile natürlich AI-supported sein, dass wir sagen, okay, wir können in einer gewissen Geschwindigkeit dich supporten und dann nehmen wir dir das ganze Backing ab. Ja. Also was wir wirklich machen, unser Fokus ist absolut nutz künstliche Intelligenz, um dein Produkt so schnell wie möglich zu bauen und so schnell wie möglich in den Markt zu bringen. Weil ich glaube, das sind ja brillant. Also wir haben wahnsinnig viele junge, brillante Talente. Deswegen, ich habe auch den Mut, Frauke, zu sagen, lass uns doch die bestehende Industrie disrupten. Mhm. Ja? Und deswegen finde ich, und um das auch nochmal zu sagen, eine Firma wie Wiesmann, die sagt, ich bin bereit, von unserem Geld in die nächste Generation zu investieren, das halte ich grundsätzlich für richtig. Ich halte nur einen eigenen Hub generell für schwierig, weil du dann nicht mehr diese Unabhängigkeit hast. So, und diese Unabhängigkeit wollen wir fördern, weil wir glauben, dass da doch bessere und schnellere und gute Ideen kommen. Und du darfst ja auch nicht vergessen, wir können ja heute mit künstlicher Intelligenz wahnsinnig schnell deine Idee auch ausfiltern und sagen, hat die denn eine Chance? Und je weniger es zu dieser Idee gibt, die du hast, Frage, umso geiler ist die wahrscheinlich, weil in dem Moment, wo es noch keiner gemacht hat, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder es gibt keinen Markt dafür oder sie ist so brillant, dass sie durch die Decke geht. Und da kannst du halt auch mit künstlicher Intelligenz bereits im Vorfeld auswerten. Wir können heute im Monat, wenn wir wollen, 10.000 Firmen bewerten. Und um das vielleicht mal konkret zu machen, wir wollen die nächsten zwei Jahre 800 Firmen gründen im Bereich künstliche Intelligenz. Und da sind wir im Moment die Einzigen, die in der Lage sind, mit unserer Software diese Unternehmen in allen Bereichen, was Legal, was Tax betrifft, was Mittelstandsaufgaben betrifft, wir können ihnen sogar Aufgaben abnehmen über künstliche Intelligenz. Und für uns steht einfach im Vordergrund als Factory, dass wir Deutschland als den absolut besten Standort etablieren wollen in der Zukunft für Neugründungen. Ja, und wir haben uns halt entschieden, das auf Basis von künstlicher Intelligenz zu machen. Und die Grundlage, und das ist ganz wichtig, ist für uns aber die Kreativität des Individuums. Ja, also wenn deine Idee aus der KI kommt und du sagst, ich setze sie jetzt um wie so ein Betriebswirtschaftler, bist du bei uns falsch.
Hm. Du hast aber AI ganz nach vorne gestellt, skalieren und das alles mit AI-Unterstützung so schnell wie möglich. Und dann hast du aber vorne beim Einstieg gesagt, du hättest gerne eine super Kraft, so, oder wo das war die Antwort bei Digitalisierung, Software zu erkennen, ob die funktioniert oder nicht. Ob die okay genau ist oder nicht. Und es gab jetzt ja Stichwort Vibe-Coding, also Coding mal schnell so ohne große Erfahrung, mal schnell eine Software schreiben und knüppel das einfach durch. Und da gab es jetzt genügend Beispiele in den letzten Monaten und auch ein, zwei Jahren, wo das richtig in die Hose ging. Gerade bei Sicherheit und bei User Experience. Und da gibt es ja einige Fragen. Du bist ja heutzutage mit einem Datenvorfall und du bist tot als Unternehmen, ne? Also das kann ja die Pleite kosten. Also da, ich bin nicht gegen KI, im Gegenteil, ich bin total dafür, aber man mit aller Vorsicht, was Geschwindigkeit betrifft. Also ich weiß nicht, wie ihr das in Einklang bringt, dass ihr da nicht dann permanent gegen die Wand fahrt mit schnellem Coding oder Ähnlichem. Ne?
Also ich kann dir gar nicht sagen, wir müssen in Einklang bringen mit nicht schnellem Coding oder nicht. Natürlich brauchst du ein Proof of Concept, natürlich musst du es probieren. Und natürlich bleibt ein extrem hohes Risiko, dass bestimmte Dinge schiefgehen oder die KI. Ich meine, noch ist ja die KI so kreativ selber, dass sie sich Antworten ausdenkt, die in keinster Weise auf einer Grundlage aufbauen. Ja, also KI ist auch noch lustig. Also es geht ja so weit, wenn du heute, ich nenne jetzt mal bewusst keine Namen, bestimmte KI-Plattformen fragst, wie schätzt du zum Beispiel diese juristische Thematik ein, dann erfindet er sogar noch Urteile, die es gar nicht gab. Also was natürlich nicht ersetzt wird, ist die menschliche Intelligenz. Ja, also warum sage ich manchmal, wir haben nur noch 2 bis 5 Jahre? Ich habe ja immer so die Befürchtung, dass die nächste Generation so vollständig verblödet, weil die mit dem Handy aufwächst und nur noch ChatGPT fragt und ihre Mutter dann auch erklärt, warum der Mond rund ist und die Mutter gar nicht mehr fragt. Es geht hin bis zu Themen wie Brecht sagt, unser Philosoph, naja, vielleicht haben wir sogar einen kulturellen Verlust, weil die Kinder gar nicht mit ihren Eltern reden müssen. Also wir schaffen das heute nicht in einem halbstündigen Podcast, die Konsequenzen und Folgen zu machen. Aber ja, ich gebe dir in einem Punkt recht, Andreas. Wir werden Produkte bauen, wo wir feststellen, die laufen gegen die Wand, weil die KI noch nicht so weit ist oder nicht so schnell ist. Das Problem ist aber, und das ist, da muss man Deutschland jetzt auch mal wieder sagen, da brauchen wir vielleicht einen kleinen Kulturschock. Wenn wir es jetzt nicht probieren und wenn wir jetzt die PS auf die Straße bringen, in 3 Jahren brauchen wir es nicht mehr. Weil die Amis interessiert es einen Scheiß, wie viele Fehler sie drin haben. Und die Amis, also ich sage immer, hätte Bill Gates Microsoft dann an den Markt gebracht, wenn Microsoft richtig funktioniert hat, dann hätten wir es heute noch nicht. Ja, also dieser, was wir definitiv brauchen, deswegen bedanke ich mich für die Frage, das ist Mut zu Fehlern und Mut zu scheitern und auch Mut, richtig auf die Fresse zu kriegen.
Ja, ist ja echt ein Mindset-Thema, ne? Weil das sind ehrlicherweise, also das finde ich total richtig, was du sagst. Ist jetzt aber auch ehrlicherweise nichts, was ich noch nie gehört habe. Das ist einfach ein Mindset-Thema und dass wir irgendwie kein Erkennungs-, also wir haben ja einfach ein Umsetzungsproblem und ein Loslegeproblem. Wir legen einfach nicht los. Nicht?
Dafür habt ihr jetzt uns. Wir haben ja kein Loslegeproblem und wir haben ja auch kein Umsetzungsproblem. Deswegen gibt's ja die Factory. Also wir wollen schon die
deutsche Wirtschaft ist gerettet. Yay.
Ob die deutsche Wirtschaft gerettet ist, Frau, mach doch jetzt mal einen Reminder in deinem analogen Kalender und frag mich in 3 Jahren, ob wir es in Gang gesetzt haben. Aber die Factory hat sich definitiv vorgenommen, die deutsche Wirtschaft vollständig und nachhaltig neu zu positionieren. Also das ist so zwischen geisteskrank und Wahnmut. Also wir wissen schon, dass das, was wir vorhaben, wahnsinnig ist. Aber jetzt frage ich mal zurück, was haben wir denn zu verlieren? Wir haben ein politisches Umfeld, das uns Verwaltungen auferlegt, die wir ohne KI gar nicht mehr bewältigen können. Wir haben Politik, die seit 20 Jahren redet und nicht handelt. Wir haben brillante Ausbildung in unserem Land und Potenziale, die wir nicht genutzt haben. Und seit 10 Jahren geht es immer weiter abwärts, wenn wir jetzt mal das Highfly-Corona ausklammern und sagt, alle wollten alles kaufen, weil das halt mal Corona war. Also wir haben doch eigentlich aus unserer Sicht mit dem jetzigen Status quo nur noch Status zu verlieren. Ja, also wäre vielleicht jetzt auch eine Endlosschleife Diskussion. Aber wenn wir jetzt 3 Jahre nichts machen, wird's ja nicht besser. Und deswegen hat Factory gesagt, okay, wir holen mal einen der besten CEOs der Welt. Ja, wir haben mit Stefan Krause einen absoluten Topmann geholt, der wahnsinnig und brillant zugleich ist. Wir haben mit mir, glaube ich, einen Visionär, der das ganze Thema, entschuldige jetzt die Aussage, Frau Günther-Dres, gar nicht so ernst nimmt, sondern sagt, it's a fucking game. Lass uns ein bisschen spielen, weil jeden, den ich kenne, ja, der unternehmerisch tätig ist, hat ja trotzdem irgendwie am nächsten Tag noch die Möglichkeit, sich eine Wurst zu kaufen und ein Brot. Also so weit nach unten in unserem Land können wir ja gar nicht kommen. Also uns geht's ja allen wahnsinnig gut. Ich meine wirklich, jetzt wird's wieder Gruppen geben, die aufschreien und sagen, nee, mir geht's nicht gut. Aber im Moment reden wir von Unternehmertum. Ja. Mhm. Und dann ist ja auch die Frage, und das, jetzt wird's dann philosophisch, brauche ich denn 10 Millionen oder 10 Milliarden, um glücklich zu sein? Oder kann ich einfach mal von meinen 10 Millionen, 5 Millionen auf den Topf schmeißen und sagen, mal gucken, ob wir aus dem Land doch wieder das geilste Land der Welt machen können. Und ja, dafür stehen wir morgens auf und wir haben Bock mit der nächsten Generation. Und ich betone das immer so oft mit der nächsten Generation. Wenn heute ein 62-Jähriger kommt und hat eine geile Idee, welcome in my world. Aber ich selber stelle mit meinen 55 halt schon fest, wenn ich mit meinen Kindern über künstliche Intelligenz rede, da bin ich halt doch der Dümmste am Tisch. Ja. Doch, wir können die Struktur bauen, Andreas. Wir können mitnehmen.
Nein, ich gebe dir völlig aber recht, aber mit 57 bin ich nicht der Dümmste am Tisch bei mir.
Nein, du weißt, was ich meine. Ich habe bewusst gesagt, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht. Also wenn ich Also wenn ich heute sehe, wie meine Tochter eine Präsentation baut, wie ich eine Präsentation baue, dann mache ich das nur noch, wenn meine Tochter nicht zuguckt. Ja.
Ich stelle fest, ich gehe mir jetzt meinen analogen Kalender kaufen. Ich habe nämlich noch keinen und dann gucken wir in 3 Jahren nochmal.
Ich
will damit nur sagen, ich glaube, wir haben Bock, was zu bewegen. Und ich liebe dieses Land und ich liebe tatsächlich auch unsere Kultur, Frauke, auch wenn wir, sage ich mal, investitionsresistent sind, wenn das jetzt unsere Stärke ist. Aber diese Zuverlässigkeit, die wir haben. Ich glaube schon, dass Made in Germany, ich sag's mal in meinen Worten, schon wieder geiler Scheiß werden kann.
Ja. Frauke kommt aus Westfalen, also die kennt sich aus mit Ostwestfalen noch.
Als ich meinen ersten Westfalen-Frauke kennengelernt habe, also bin mit einer Rheinländerin verheiratet, bin einer Bonnerin, und dann hatte ich einen sehr erfolgreichen Unternehmer aus Westfalen. Der hat bei meiner Frau gleich Sympathien geweckt, indem er sagt, also die Westfalen halten, was die Rheinländer versprechen.
Ja. Damit kann ich leben als letzten Satz. Das finde ich gut.
Ja. Vielen Dank, Udo Schlömer.
Ich danke euch, ihr Lieben.